Ansteuern. Der NWB-Podcast für Steuerfachleute mit Melchior Neumann.
Hallo und herzlich willkommen zum Ansteuern-Podcast, dem NWB-Podcast für Steuerfachleute. Mein Name ist Melchior Neumann und ich freue mich sehr auf das heutige Gespräch, denn an meiner Seite, virtuell gesehen zumindest, sitzt Stefan Kronthaler. Die Eishockey-Fans unter euch haben den Namen vielleicht schon mal gehört. Ich weiß gar nicht, wie groß und bekannt, wie groß diese Bubble ist, weil ich ehrlicherweise leider nicht dazu gehöre. Ich habe mal gegenüber von einem Stadion gewohnt und da bin ich tatsächlich ein paar Mal hingegangen, weil die Stimmung gut war. Die Regeln beherrsche ich in den Grundzügen. Aber Stefan, du warst tatsächlich Profi und wie ich deinem Wikipedia-Artikel entnehmen konnte, hast du tatsächlich auch in den Nachwuchsmannschaften der Nationalmannschaft gespielt. Das heißt, man könnte dich unter Umständen als Eishockey-Spieler kennen. Was viele Leute vielleicht noch nicht wissen, ist, du bist auch Steuerberater inzwischen und arbeitest in der Branche. Und deswegen freue ich mich unglaublich auf das Gespräch, weil ich glaube, du hast viel zu berichten und ich habe zumindest viele Fragen. Herzlich willkommen.
Hallo Melchior, ja, ich freue mich, da sein zu dürfen. Du hast es schon ganz richtig quasi aus Wikipedia recherchiert. Da hat sich mal jemand die Mühe gemacht, einen Eintrag über mich zu schreiben. Ja, ich war eben lange Eishockey-Profi, bin auch so durch alle Nachwuchsmannschaften durch bei mir in meiner Heimatstadt in Landshut und dann auch bei der Nationalmannschaft gelandet, also bei den Nachwuchsnationalmannschaften und genau, bin quasi in dieser Eishockey-Bubble drin. Ja, sie ist größer, als man denkt. Also es gibt ganz, ganz viele Eishockey-interessierte Leute und es gibt aber auch ganz, ganz viele Leute wie dich, die einfach gerne mal ins Spiel gehen, weil die Stimmung gut ist und weil sie da auch so ein bisschen Event-Charakter inzwischen ganz, ganz toll aufs Eis bringen. Und ja, ich weiß nicht, ob mich gar so viele Leute kennen, aber ich glaube, ja, ich komme aus einer Stadt mit 60.000, 70.000 Einwohnern, dann ist mir schon, glaube ich, ein paar Leuten dann so zumindest im Hinterkopf geläufig vom Namen her.
Zumindest da. Ja, genau. Also mein Eindruck ist auch, es ist ja jetzt ja nicht so, ich würde mal sagen, nicht die erste Liga der Sportbekanntheit. Gut, ich glaube, an Fußball geht wenig vorbei und gibt es noch so, keine Ahnung, irgendwie Formel 1 und sowas. Das ist, glaube ich, so die allererste Liga. Da ich viele, viele Jahre in Schleswig-Holstein gewohnt habe, ist auch Handball immer sehr, sehr präsent gewesen. Das in der breiten Masse gar nicht so, aber dann kommt auch Eishockey doch relativ zügig. Also jetzt wohne ich in Berlin und man sieht schon regelmäßig am Wochenende Leute mit den Trikots durch die Stadt fahren und da ist ja wirklich Fankultur durchaus vorhanden, mehr als zum Beispiel bei Leichtathletik oder so.
Genau, durchaus. Also du hast eigentlich jetzt schon diese drei, sag ich mal, ja, Randsportarten ist immer ein bisschen gemein, aber die drei Sportarten, die quasi dem Fußball ein bisschen um die Marktanteile kämpfen, ist eben in Deutschland Basketball, Handball und Eishockey. Das sind eigentlich so die drei Sportarten, die halt da versuchen, ja, das, was noch vom Markt übrig ist, vom Fußball auch abzugreifen. Wobei man jetzt natürlich sagen muss, das Ganze hat sich schon ziemlich emanzipiert. Also inzwischen sind es sehr, sehr professionelle Hallen, auch mit dem entsprechenden Hintergrund, was da auch in Social Media an Marketing betrieben wird und wie da die Spiele inzwischen aufgebaut werden. Das ist alles schon wirklich sehr, sehr professionell im Moment. Und da ist auch richtig was passiert. Und wenn man auch aus dem Stadion dann wieder rausgeht, dann sieht man ganz oft strahlende Leute. Einerseits natürlich die Fans, die da mit Herzblut total dabei sind. Andererseits ist es inzwischen auch für die Sponsoren und sage ich jetzt mal in Anführungszeichen Gönner und die das Ganze auch finanziell unterstützen und möglich machen, ist es auch ein ganz interessanter Ort geworden, wo man dann auch Netzwerke knüpfen kann und das Ganze eben auch nicht nur als Freizeit, sondern als angenehmen Teil seines Geschäfts betrachten kann.
Ja. Super spannend. Bevor wir auf dein Karrierewandel eingehen, dass du irgendwie heute in der Steuerberatung gelandet bist, würde mich tatsächlich aber am Anfang erzählen, wie kommt es denn dazu, dass man Sport macht? Das ist, glaube ich, nachvollziehbar. Das macht jeder im jungen Alter, probiert man noch ein paar Sachen aus, aber dass das dann so ambitioniert wird, dass man in so einer Nationalmannschaft auch landet. Ist das von den Eltern irgendwie oder haben die was in dem Bereich gemacht oder wie kommt man denn dahin?
Ja, also der Anfang hat schon immer ein bisschen was mit den Eltern zu tun. Also das ist auch ein großer Unterschied zum Fußball, wo man halt einfach nur einen Ball und im Endeffekt zwei Paar Schuhe braucht, mit denen man sich zwei Tore baut. Das ist im Eishockey halt schon anders. Also man braucht da schon so eine kleine Unterstützung auch von zu Hause, die, dass das einem ermöglicht wird, hey, wir bringen dich da jetzt mal hin. Das ist deutlich mehr Zeitaufwand. Das ist auch ein bisschen eine höhere Eintrittshürde. Also man muss ein bisschen länger dabei bleiben, während Fußball im Endeffekt laufen kann erstmal jeder. Da gibt es bestimmt auch viele Trainer, die diesen Satz dann immer wieder prügeln. Und im Eishockey ist es halt tatsächlich so, man muss erst diese Hürde Schlittschuh laufen und mit dem Schläger in der Hand, das muss man halt erstmal überwinden. Und das geht schon auch nur mit ein bisschen Unterstützung von daheim. Aber wenn man dann mal in den Mannschaften angekommen ist und auch Spaß an der ganzen Geschichte gefunden hat, dann verselbstständigt sich das so ein bisschen. Und dann ist es schon so, ja, wer hat jetzt da vielleicht mehr Talent, wer hat da ein bisschen mehr Biss, also wer tut sich leichter damit, auch hart zu arbeiten, wer tut sich natürlich von Haus aus leichter, weil er sehr viel Talent hat. Wie sind so diese Ablenkungsfaktoren, auch im jugendlichen Alter, Schule, Freunde, soziales Umfeld etc. Und wenn man dann natürlich Glück hat und auch unverletzt bleibt und an der Geschichte dran bleibt, ja, dann kann man auch in der Jugendnationalmannschaft landen. Das ist natürlich im Vergleich zum Fußball wesentlich einfacher, weil die Konkurrenz schon kleiner ist. Also es gibt halt einfach eine wesentlich geringere Grundgesamtheit, wenn man es jetzt statistisch sagen möchte. Ja. Und damit ist auch die Wahrscheinlichkeit ein Ticken höher, dass man es schafft.
Ja, aber wie du sagst, also ich hätte mich nicht qualifiziert. Ich kann, glaube ich, gerade auslaufen, ohne an die Bande in die Bande zu fahren. Das ist mein Talent und Skill, den ich, und weiter bin ich da auch nie gekommen. Aber ja, wie gesagt, muss gefördert sein und vor allem muss man, glaube ich, muss auch irgendwie in Reichweite sein. Ich habe jetzt in dem Alter, in dem es, glaube ich, spannend gewesen wäre, habe ich auf einem Dorf gewohnt. Da gab es halt im Umkreis von 20 Kilometern auch keine Möglichkeit, irgendwie zu spielen. Fußball gibt's an jeder Ecke, ja, irgendwie. Im Zweifel braucht man nicht mal ein markiertes Feld und kann trotzdem irgendwie auf zwei Bäume spielen. Das macht es natürlich einfacher. Wie ist denn, du hast gesagt, es gibt natürlich nicht so viel Konkurrenz, auch im Nachwuchsbereich, und ich möchte gar nicht Professionalität absprechen, aber natürlich kommt mit dem, was du sagst, mit Sponsoren und so weiter, dann auch irgendwie Geld rein und dann wird das immer mehr, ich sag mal, industrialisiert, so ein Sport. Wie weit ist das beim Eishockey? Ist das auch, oder anders gefragt, ist das als Profi, das ist schon auch ein Job, oder? Oder hat man da denn noch einen Hauptjob und macht das nebenbei?
Nee, also total berechtigte Frage und ist auch was sich in den letzten Jahren auch deutlich geändert hat. Also als ich jetzt mit 18 im Endeffekt in die Profimannschaft damals bei uns in der zweiten Liga hochgekommen bin, das ist natürlich dann kein Gehalt, von dem man gleich leben kann. Also da braucht man schon eine gewisse Unterstützung und einen Ticken Geduld, dass man da halt den Sprung schafft. Das ist halt schon anders wie ein 18-jähriger Fußballspieler in der zweiten Liga. Also der braucht sich dann eigentlich entsprechend weniger Gedanken machen.
Ja.
Es ist aber schon so, dass das dann, sag ich mal, wenn du die ersten drei Jahre geschafft hast und dich im Profibereich etabliert hast, dann kannst du schon in den ersten drei deutschen Ligen auch durchaus davon leben. Also da kannst du deinen Lebensunterhalt problemlos bestreiten, da brauchst du jetzt nicht so groß Gedanken über einen anderen Job machen. Da kommst du dann erstmal, wenn du gesund bleibst, einigermaßen eine Zeit lang, sofern du natürlich deine Leistung bringst, kommst du dann durch. Es ist halt so, man braucht immer einen Plan für nach der Karriere. Also man muss halt eben damit rechnen, die durchschnittliche Karriere dauert irgendwo bis 33, 34, 35, dann ist es schon wirklich gut gelaufen und dann brauchst du dann auch einen Plan, wie es dann danach weitergeht, weil bis ich dann mit 33, also ich bin ja noch nicht mehr ganz, aber ich habe schon noch ganz schön viele Jahre zu arbeiten bis zur Rente und da muss man dann halt schon ein bisschen Vorsorge treffen, wenn man jetzt nicht gerade in diesem Eishockey-Bereich bleiben möchte als Trainer oder ähnliches. Also wo man jetzt auch dazu sagen, Trainer ist aus meiner Sicht der unattraktivste Job, den man haben kann. Also da ist man ja sehr, sehr viel unterwegs, hat auch tendenziell sehr, sehr häufig wechselnde Arbeitgeber und ist jetzt aus eigener Hand gesprochen, das ist nicht so sonderlich familienfreundlich. Also da muss man schon wirklich dafür brennen.
Das denke ich mir ehrlicherweise bei einigen Sportarten immer generell. es wird nie so riesengroß thematisiert, aber wenn ich mir vorstelle, auch Profifußball, auch wenn es vielleicht für junge Menschen vielleicht irgendwie attraktiv ist, aber du bist jedes Wochenende irgendwo unterwegs. Und wie du sagst, man kann sich seinen Arbeitgeber auch nicht um die Ecke aussuchen, wie man es vielleicht in dem Bürojob in der Steuerberatung macht, dass man sich halt auch eine Kanzlei sucht, die bei einem in der Nähe ist und dann da lang bleiben kann, sondern im Zweifel hat man, also man hat halt nicht die große Auswahl an potenziellen Arbeitgebern, sondern muss dann halt dahin ziehen, wo gerade die Arbeit ist. Und das kann halt unter Umständen weit weg sein. Und gerade wenn international, dann ist man ja auch nur unterwegs. Und ich muss ehrlicherweise sagen, wir hatten in der Vorgespräch kurz drüber gesprochen, wir beide haben kleine Kinder. Man lernt dann ja die Familienzeit und die Zeit zu Hause auch nochmal auf einer anderen Ebene schätzen. Und dann kann ich mir das gut vorstellen, dass das natürlich, dass man sagt, man möchte dieses Universum danach da drin auch bleiben als Trainer, dass das auch nur mit viel Leidenschaft und Liebe zu der Szene funktioniert und schon für viele Leute auch nicht so attraktiv ist. Kann ich mir gut vorstellen.
Ja, also ich find ganz, ganz toll, dass das Leute machen, und ich will das auch gar nicht schmälern, aber ich muss halt auch sagen, jetzt kommen wir vielleicht so ein bisschen ins Allgemeine, aber ich habe eigentlich immer dann, war ich lang unterwegs am Wochenende, wenn die Kinder eigentlich gerne auch jemanden zu Hause gehabt hätten und ich hätte Zeit gehabt, auch unter der Woche, wo eigentlich die Betreuungsmöglichkeiten ganz gut ausgebildet sind. Und das ist eigentlich so dieses klassische Beispiel, was auch die Gastronomie ganz oft trifft, dass die Mitarbeiter nicht so sehr an den Rahmenbedingungen des Jobs interessiert sind. Das heißt, sie hätten eigentlich ganz, ganz viel Interesse, dass sie das auch machen, weil es ihnen viel Spaß macht. Aber sie sagen halt einfach, ja, die Rahmenbedingungen sind unfassbar schwierig. Ich arbeite viel am Wochenende, ich arbeite viel in der Nacht. Gerade da habe ich halt eben keine Betreuung für die Kinder. Und das macht eben auch gerade, dann kriegen wir vielleicht sogar doch die Kurve, das macht halt eben gerade auch die Steuerberatung doch sehr, sehr interessant, weil es ist schon auch eine Branche, die was so Arbeitszeiten und Arbeitsorganisation her tendenziell sehr flexibel ist und man da auch wirklich die Möglichkeiten hat, da ganz, ganz gut Familie und Berufsleben kombinieren zu können. Es geht nicht immer ganz reibungslos, aber man hat zumindest alle Voraussetzungen dafür.
Und schon sind wir in der Steuerberatung gelandet. Es war gar nicht der Plan, das über die Work-Life-Balance von mir gesprächsführungsmäßig zu machen. Aber sehr gern. Ich habe noch eine andere Frage und dann sind wir auch auf zwei Ebenen schon in der Steuerberatung angekommen. Man ist ja dann als Spieler, Vertragsspieler wahrscheinlich ganz normal angestellt beim Verein. Wie ist das? Bei Fußballspielern hört man das immer. Da gibt es noch Bildrechte und Ausrüster und Sponsoring. Und inzwischen sind ehrlicherweise Sportler ja auch die gefühlt größten Influencer. Ich glaube, wenn man sich die größten Influencer, Social Media Follower anschaut, sind das alles irgendwie Sportler. Wir haben schon drüber gesprochen. Die allererste oberste Prominenzliga ist Eishockey nicht, aber halt auch nicht weit unten. Ist das auch ein legitimes Geschäftsmodell? Also wie sehen so generell Einkommensströme von so einem Eishockey-Profi aus? Man ist angestellt, hat man dann wirklich separate Verträge? Sind dann die alle irgendwie nebenbei noch selbstständig? Oder wie wird das alles geregelt?
Also in dem Bereich, in dem ich tätig war, waren wir eigentlich nur angestellt. Also die Bildrechte und so weiter, die hat man im Endeffekt an seinen Verein da nutzbar gemacht, der einen dann als Angestellten auch in dem Sinne monatlichen Gehalt ausbezahlt, wie man es eigentlich auch oder wie die allermeisten von uns auch kennen. Uns hören bestimmt auch viele Selbstständige zu, das ist natürlich ein bisschen anders. Aber im Endeffekt ist es eine normale Angestellten-Tätigkeit und diese ganze Bildrechte, Sponsoring, Werbeverträge, das hat in den Bereichen, in denen ich tätig war, keine Rolle gespielt. Also das gibt es natürlich schon für die wirklichen Top-Top-Leute, gibt es diese Möglichkeiten und die können das auch nutzen. Kann man auch ganz lustige, was heißt lustige, kann man auch ganz ambitionierte steuerliche Modelle draus basteln, wenn man da in die Zeitungen reinliest, was da in Spanien auch früher gemacht wurde, kann man sich auch ein paar Ideen holen. Und für uns hat das aber eigentlich keine Rolle gespielt. Also man war im Endeffekt Angestellter und hat für seinen Verein gearbeitet. Diese Nebeneinkommensströme wie jetzt Influencing oder sag ich mal auch so, ja, diese Mikrosponsorings, das hat es in meiner Zeit noch nicht so gegeben. Da war einfach auch Instagram noch nicht ganz so weit. Da war das noch nicht ganz so durchkommerzialisiert, würde ich sagen. Also es gab natürlich diese Videos für Instagram, aber es war eher von der Plattform her ein Ticken privater als jetzt. Inzwischen ist es ja wirklich sehr, sehr durchprofessionalisierte Marketingindustrie. Ich glaube, dass inzwischen wesentlich mehr Spieler auch für sowas dann auch sich ein paar Euro noch dazu verdienen können. Gerade weil man eine ganz gute Base hat, die relativ treu ist, das ist ja immer relativ wichtig auch in dem Social Media Bereich, dass man dass man seine Bubble ganz gut bedient und ganz gut erreicht. Und dadurch, dass Sport auch was Emotionales ist und die Leute dann schon auch auf diese Emotionen im Spiel reagieren und das auf die einzelnen Spieler übertragen und das natürlich dann auch im Privaten sehen, wenn sie den Instagram-Account dann auch am Montag oder Dienstag öffnen, wenn keine Spieler sind, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das ganz lukrative Geschäftsmodelle sein können. Und die Produkte, die dazu passen, wie jetzt Nahrungsergänzungsmittel oder allgemein so Lifestyle, Health und den ganzen Bereich, die sind ja eh relativ präsent auf Social Media und werden dort ganz gerne angeboten. Also kann ich mir durchaus vorstellen, dass ich da in den letzten 3 Jahren, in denen ich jetzt nicht mehr so drin war in meiner Bubble, so wie du es genannt hast, dass sich da durchaus was entwickelt hat.
Ja, genau. Der Gedankengang kommt so ein bisschen daher, weil erstens habe ich auch eine kleine Reichweite zum Thema YouTube Creator oder auf YouTube habe ich die Reichweite, aber wir haben auch betreuen so einige Mandanten, die im weitesten Sinne so irgendwie im Creator-Bereich tätig sind. Und eine große Herausforderung ist ja, dass man nachhaltig immer auch Content hat, was zu erzählen hat, was zu teilen hat und so. Das fällt Leuten halt in den ersten paar Wochen vielleicht noch einfach. Wenn man das dann 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre machen will, dann hat man irgendwann alles auch auserzählt und hat alles kommuniziert einmal und dann wird es, glaube ich, irgendwann ein bisschen schwieriger. Und gerade wenn man da beruflich, wie du sagst, in so einem hochemotionalen Bereich arbeitet, wo auch jede Woche was Neues passiert, kann man ja allein durch das Teilen seines Alltags, hat man dauerhaften Nachschub an neuen Bildern und Stories und so weiter, was man da erzählen kann. Wie du absolut richtig sagst, es ist immer weiter durchprofessionalisiert und inzwischen kriegt man auch irgendwie ab 5.000, 10.000 Followern mal irgendwelche Produkte gestellt oder sowas. Und das ist ja zumindest ein Einkommensstrom, selbst wenn du damit nicht deinen Lebensunterhalt finanzieren kannst, kannst du wenigstens deine Ausrüstung oder dein Lebensmittel, dein Nahrungsergänzungsmittel oder deinen Trainingsanzug irgendwie plötzlich mal kostenlos bekommen, was ja durchaus steuerlich schon eine Einnahme ist.
Genau, du musst es dann sauber steuerlich behandeln natürlich, das darf man da nicht verkehrt machen, aber da haben wir ja zwischen auch vom BMF ein Schreiben bekommen, wo wir uns schlau machen können, was man denn als Influencer auch beachten muss. Und ich kann es mir wirklich inzwischen ganz gut vorstellen, dass da auch durch die zunehmende Bedeutung von diesen Mikroinfluencern, also dass auch wirklich lokale, regionale Firmen dann auch verstärkt auf so Leute zugehen, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das interessanter geworden ist und dass dann da auch Märkte erschlossen werden. Und das, was du gesagt hast, interessanten Content zu bieten, wenn ich natürlich Follower habe, die von Haus aus an Eishockey interessiert sind, werde ich die natürlich auch ganz gut mit Eishockey-Content auch glücklich machen können. Ja. Also das ist in dem Sinne dann auch das, da kann man den Leuten dann auch das bieten, was sie gerne sehen wollen und was sie auch unterhält, also warum sie ja auch dort auf Folgen geklickt haben. Und bei deinem Podcast hier, da folgen ja auch Leute, weil sie im Wesentlichen an Steuern interessiert sind, auch wenn sie von uns jetzt viel über Sport zu hören bekommen, aber die werden die Viertelstunde wahrscheinlich schon überleben.
Das ist ja auch die spannende Geschichte, ehrlicherweise, hinter deiner und auch vielen anderen Geschichten, dass man irgendetwas mal angefangen hat und irgendwie am Ende in der Steuerberatung gelandet ist und natürlich, und darüber werden wir gleich noch sprechen, und dann bin ich gespannt, ob es bei dir auch der Fall ist, irgendwie was aus der Historie auch mitnimmt heute in den Alltag. Also irgendwie ist die Steuerberatung schon auch eine Branche von super vielen Quereinsteigern, was glaube ich gut ist, weil man ja als Steuerberatung nicht sich mit sich selbst beschäftigt, sondern mit der Umwelt, also mit den Mandanten außenrum. Und wenn man da natürlich irgendeinen Bezug zu hat oder ein Branchenverständnis hat oder Verständnis von irgendwelchen Abläufen, vertraglichen Konstellationen, Geschäftsmodellen, dann hilft das natürlich wahnsinnig auch den Mandanten irgendwie weiterzuhelfen. Deswegen ist das super spannend, auch die Wurzeln zu verstehen. Aber du hast, genau, du hast eben gesagt schon, naja, als Eishockey-Profi ist es jetzt nicht so, dass man da 6, 7 Jahre spielt und dann hat man bis ans Lebensende ausgesorgt, sondern muss sich irgendwann Gedanken machen, was mache ich eigentlich, wenn ich nicht mehr aktiv spielen kann. Und da, also ich gehe mal davon aus, da ist irgendwann in dir die Idee gereift, dass es Steuerberatung sein könnte, sollte. Wie um Himmels Willen ist das denn zustande gekommen?
Ja, und tatsächlich ist ganz gut, dass wir uns auch über Eishockey unterhalten haben. Also ich war relativ gut in der Schule, habe mich dann auch eigentlich mit 18 gleich entschieden, okay, ich bin jetzt quasi mit der Schule fertig, habe mein Abi praktisch in der Tasche. Ich bewerbe mich auch gleich für ein Studium, das ich dann auch mit dem Eishockey kombinieren konnte, was ich nebenbei auch ableisten konnte. Was ging, also es war natürlich schon immer intensiv, aber man konnte das dann schon irgendwie managen und habe dann eigentlich, während ich gespielt habe, dann 5 Jahre auch bis zum Master studiert und dann war ich fertig, war ich ungefähr so 24, Pi mal Daumen, ich müsste es direkt mal überlegen und habe dann ein halbes Jahr auf einer wissenschaftliche Mitarbeiterstelle am Lehrstuhl noch gearbeitet und bin dann eben zurück zu meinem Heimatverein gegangen. Und da ist eigentlich dann das, was im Eishockey ganz oft passiert, Leute treffen aufeinander, die eigentlich sonst gar nicht miteinander sprechen würden und kommen dann im Endeffekt über dieses Netzwerk, was die Vereine bieten, zusammen. Und ich bin dann eben mit meinem damaligen Chef auch zusammengekommen und der hat gemeint, ja, jetzt wenn du Lust hast, dann guck dir doch einfach mal eine Steuerkanzlei von innen an. Wir bekommen das alles hin, wir können das organisieren, wir sind super flexibel und unterstützen das auch. Und du weißt praktisch, wir mögen Eishockey und wir machen das mit. Und dann bin ich im Endeffekt in der Steuerberatung auch gelandet und habe dann 2 Jahre quasi als Assistent dann dort ja alles Mögliche gemacht, auch mal eine Kasse gebucht, also wirklich von Grund auf kleinere Mandanten, auch ein paar größere und das einfach dann von der Pike auf im Endeffekt gelernt und eigentlich nach einem halben Jahr habe ich dann auch gewusst, okay, wenn du das jetzt machst, dann kannst du dich auch fürs Examen anmelden und dann war ich eigentlich schon, ja, dann war ich in der Falle, dann war ich drin.
Gas
und ja, genau. Also das hat im Endeffekt, als Eishockey hatte in dem Falle ganz, ganz viel damit zu tun und ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, man muss immer ein bisschen unterscheiden zwischen, also mein ehemaliger Chef, der war Finanzbeamter davor, die lernen unfassbar viel über Steuern, die sind in der Regel, fallen viel, viel seltener durchs Examen durch, die sind da, was dieses steuerliche Spezialwissen anbelangt, sind die wirklich ganz, ganz toll aufgestellt. Da habe ich natürlich erstmal nacharbeiten müssen, weil ich ja 5 Jahre erstmal Wirtschaftsingenieur studiert habe und hatte im Endeffekt 2 oder 3 Vorlesungen, wo es um Abstrakte, um Finanzen, Buchhaltung und Rechnungswesen ging. Also das war ein wirklich verschwindend geringer Anteil und musste mich da natürlich erstmal reinarbeiten und erstmal so ein bisschen Rückstand aufholen. Aber was hat dafür, glaube ich, auch für die Beratung ganz gut ist, dafür kennt man ein bisschen, hat man ein bisschen einen weiteren Blick. Also man hat einfach so ein bisschen eine breitere Perspektive, versteht die Unternehmen jetzt nicht nur von den Zahlen her oder ausschließlich von den Zahlen her, sondern hat halt einfach so ein bisschen breiteren Blick auf die ganzen Sachverhalte und die Herausforderungen, die auch die Mandanten dann haben, weil im Endeffekt ist ja auch die Buchhaltung ist immer ja nur der Ausdruck von deinem Geschäft. Also man kann unfassbar viel aus den Zahlen ablesen, aber es ist immer etwas dokumentiert, was schon da ist. Und für die Mandanten ist ganz, ganz oft die Frage, wie können wir denn etwas für die Zukunft gestalten? Wie können wir vielleicht profitabler werden? Wie können wir etwas angehen? Lohnt sich die Investition in eine Maschine? Und eher auch das, was bei uns im großen Konzern eher so Controlling-Geschichten sind, werden ja in der breiten Masse für die kleineren Betriebe, die eben solche Funktionen, für solche Funktionen einfach kein Geld haben. Also da ist kein Budget da. Das ist völlig absurd, in einem 10-Mann-Betrieb einen Controller zu platzieren. Und da werden ganz, ganz viel von diesen Funktionen halt in der Steuerberatung auch abgedeckt, auch wenn die jetzt nicht gesondert abgerechnet, nirgendwo gesondert aufgeführt oder auch gar nicht so wirklich betrachtet werden. Aber da kriegt man eigentlich ganz, ganz viel in der Arbeit am Mandanten auch mit. Und das, glaube ich, ist auch ein ganz wichtiger Punkt für die Beratung, wie man dann auch beratend tätig sein kann. Also wie man dann auch wirklich die Mandanten progressiv und proaktiv begleiten kann.
Ja. Was war... Als quasi so die Entscheidung kam, als du deinen späteren Chef dann kennengelernt hast, was waren für dich die Gründe? Wir haben jetzt ja so zwei, drei Punkte schon angesprochen, die die Steuerberatung auszeichnet. Das ist einmal die Work-Life-Balance, die bessere Vereinbarkeit mit der Familie. Aber auch, ich denk so als Sportler hat man ja schon mit sehr viel Unsicherheiten zu tun, Verletzungen, Alter, wie auch immer. Und wenn irgendeine Branche sicher ist, dann ist es doch in Deutschland die Steuerberatung. waren das die Gründe oder gab es auch noch andere Sachen, dass du gesagt hast, nee, thematisch, inhaltlich interessiert es mich. Gab es irgendeinen Bezug zur Steuerberatung oder was hat dich am Ende überzeugt, dass du gesagt hast, das soll es jetzt sein? Oder war es so, dass du reingestolpert bist, bis du irgendwann gemerkt hast, naja, jetzt ist auch zu spät, was anderes zu starten?
Nee, also ganz sowas nicht. Also ich war jetzt schon auch von zu Hause vorgeprägt. Also mein Vater ist Wirtschaftsprüfer, Steuerberater. Ich hatte, war aber zu Hause eigentlich nie wirklich Thema. Also es war jetzt nicht so, dass wir beim am Essenstisch über irgendwelche Bilanzierungsfragen diskutiert haben. Also für mich hat das eigentlich, bis ich 23 war, hat das überhaupt keine Rolle in meinem Leben gespielt. Und was die Sicherheit anbelangt, wobei man jetzt schon auch sagen muss, brechen schon abenteuerliche Zeiten auch für die Steuerberatung an. Also es gibt jetzt hier schon auch einige disruptive Innovationen, die, gerade wenn ich jetzt so im Bereich generativer KI und auch Digitalisierung der Buchführung, also wirklich auch in Richtung E-Rechnung und das ist ja alles, jetzt im Moment macht es nur mehr Arbeit, aber zu Ende gedacht sind es dann schon auch Prozesse, die durchaus ein disruptives Potenzial auf das Tätigkeitsbild eines Steuerberaters haben können. Sage ich Sicherheit ja, auf den ersten Blick. Und ich bin da auch ganz optimistisch, was die Branche angeht, dass die Funktion, die die Branche erfüllt, ganz, ganz wichtig ist, auch für die Gesellschaft und unsere Wirtschaft. Aber für mich war es auch ein Riesenfaktor, dieses Asset-Steuerberaterprüfung. Weil ich hatte dann so zwischenzeitlich eine Phase, da habe ich mich eigentlich mit einem ganz guten Uni-Abschluss auch irgendwo beworben, aber das war so nicht Fisch und nicht Fleisch. Da konnte man einfach, man hatte da ein bisschen Schwierigkeiten, gerade so am Berufseinstieg seine Qualifikation und sein Expertenwissen auch nachweisen zu können. Und das ist für mich was in der Steuerberatung wirklich, das ist fast schon einzigartig bei diesen geschützten freien Berufen, dass man einfach sagen kann, okay, ich habe hier diese Prüfung, die ist wirklich schwer, die schafft auch nicht jeder. Und dass man da halt einfach auch so ein gewisses, dass man da mit einem guten Selbstbewusstsein auch in die Berufswelt rausgehen kann und sagt, hey, ich habe bewiesen, dass ich mich da auskenne, das ist hier wirklich was wert. Und das war für mich dann schon auch so ein Punkt, weil gerade auch diese Kombination mit dem Eishockey, ich glaube, man muss das ein bisschen integriert betrachten. Ich habe halt an allem anderen ein bisschen Zeit gespart. Also so irgendwie, keine Ahnung, Backpacking um die Welt habe ich nicht gemacht. Ich habe keine 3 Auslandsaufenthalte gehabt. Ich habe keine 7 Jahre Praktikum irgendwo gemacht, weil ich ja gearbeitet habe im Sport. Ja. Und das hat mir gefehlt. Und damit habe ich mir halt im Vergleich, glaube ich, zu anderen Bewerbern, musste ich da halt erstmal im gewissen Sinne beweisen, was ich kann. Und dafür war halt eben schon auch so eine, so ein Examen eine ganz gute Möglichkeit und war mir persönlich auch sehr wichtig.
Kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Und auch, was du sagst, ich habe darüber in der Form noch nie nachgedacht, aber es stimmt schon, wenn ich jetzt, und ich sage es mal sehr abwertend, irgend so einen Bachelor-Abschluss habe, davon gibt es halt wie Sand am Meer. Und das heißt noch lange nicht, dass du eine gute, inhaltlich erfüllende oder auch gut bezahlte Stelle findest, weil es gibt halt wie Sand am Meer irgendwelche Bachelorabschlüsse. Und das gilt ja sogar für viele Freiberufler. Ich habe ein paar Semester Jura studiert und deswegen kenne ich einige Leute, die jetzt in den letzten Jahren so ins Berufsleben als Anwälte gegangen sind. Selbst da, wenn man nicht irgendwie Prädikatsexamen und diverseste Praktika gemacht hat, dann ist auch so ein Staatsexamen jetzt nichts, was an sich extrem viel Wert hat und dir automatisch auf jeden Fall eine gute Stelle und eine gute Auswahl gibt. Und ich glaube tatsächlich, dass, wenn man sich so Titel anschaut, ist der Steuerberatertitel schon fast der wertvollste Titel, der einfach nur dadurch, dass du ihn hast und geschafft hast, diese Prüfung, allein schon einen großen Vorsprung und eine große auch Auswahl an Möglichkeiten bietet. Ich weiß gar nicht, ob ein anderer Titel so sehr ist. Wirtschaftsprüfer ist auch noch sehr anspruchsvoll, aber die wenigsten Leute machen sich als Wald- und Wiesen-Einzelkämpfer Wirtschaftsprüfer selbstständig, weil man halt auch dann nicht so viel arbeiten kann, sondern man orientiert sich dann sehr schnell auch an sehr großen Unternehmen. Als Steuerberater steht dir da so ein bisschen die Welt offen. Es alleine zu machen, mit einem kleinen Team, in einem ganz großen Team, in einem ganz großen Unternehmen anzuschließen, in einem Unternehmen zu arbeiten. Und da hast du natürlich recht, da kürzt du in gewisser Weise so diese ewig lange Phase des beruflichen Hin- und Her-Orientieren und Praktika machen und so ab, weil dieser Schein an sich einen Wert hat, wie wahrscheinlich wenige andere Prüfungen in Deutschland.
Genau, und du gleichzeitig aber beweisen kannst, ich habe hier das jetzt nicht aus Spaß gemacht, weil kein Mensch schreibt aus Spaß dieses Examen, das macht keiner, weil dafür ist es viel zu viel Arbeit, es ist viel zu anstrengend, also das muss ich dann auch wirklich wollen und damit kann man auch wirklich dann am Anfang kann man dann auch wirklich zeigen, ja, ich habe da Bock drauf, ich mache das gerne, ich kenne mich sehr, sehr gut aus damit, ich möchte mich damit auch in der Tiefe auseinandersetzen. Ich bin jetzt nicht so der Mensch, der einen Monat das macht und einen Monat jenes macht. Also man hat halt schon bewiesen, ich habe mich hier ein Jahr auch auf diese Prüfung neben meiner Berufstätigkeit auch vorbereitet und das ist halt schon auch was von den Arbeitgebern honoriert wird und auch die Türen im Endeffekt öffnet. Dein Punkt, was du mit dem Wirtschaftsprüfer gesagt hast, ist total richtig. Also ich muss mir überlegen, wenn ich Wirtschaftsprüfer werden möchte, muss ich dann halt auch wirklich überlegen, ob ich das machen möchte, was ein Wirtschaftsprüfer macht. Also mein Vater zum Beispiel, der hat große Unternehmen geprüft. Also der hat Abschlussprüfungen durchgeführt und nicht ausschließlich, aber hat er den wesentlichen Abschlussprüfungen. Aber tatsächlich das, was du auch gemeint hast, es hat jetzt für den Mandanten, hat es jetzt kein, also für den mittelständischen Mandanten, der nicht prüfungspflichtig ist, hat es jetzt keinen riesigen Benefit, sich von einem Wirtschaftsprüfer betreuen zu lassen. Also da muss man sich halt wirklich schon gut Gedanken machen, wo möchte man hin, wo möchte man seine Schwerpunkte setzen. Wenn man natürlich sagt, hey, ich mache hier gerne Due Diligence-Prüfungen, und bewerte irgendwelche Firmen ganz gerne und mache eben gern Abschlussprüfungen und auditiere und stehe dann auch gerne dafür ein, dass ich quasi geprüft habe und dem ganzen Zertifikat oder Bescheinigung ausstellen kann, dann ist man da total gut aufgehoben und ist das auch wirklich ein super toller Job. Aber natürlich ist man als Steuerberater ein Stück weit breiter und auch ein Stück weit flexibler in der Mandantschaft. Also man ist nicht so an diese wirklich dicken Fische, an diese großen Mandate gebunden.
Ja. Wie ist das, wenn du jetzt heute, also vielleicht erstmal, wie arbeitest du denn heute? Bist du angestellt, bist du selbstständig? In welchem Vertragsverhältnis arbeitest du denn jetzt gerade?
Genau, also ich bin Syndikus-Steuerberater bei der IU Group. Also wir sind ein internationaler Bildungskonzern, haben drei Hochschulen, eine in Deutschland, eine in Kanada und eine in UK und kümmere mich praktisch ja hauptberuflich um die steuerlichen Belange der Gruppe. Also alles, was wo praktisch Steuer draufsteht, kommt auf meinen Schreibtisch. Das ist im Wesentlichen sind es Ertragssteuern und Umsatzsteuer. Bei uns gibt es eine eigene Lohnabrechnung, Payroll-Abteilung. Die kümmern sich auch um die Lohnsteuer dann mit. Und macht dort, sage ich mal, diese ganz normale Funktion einer Steuerabteilung. Also wir kümmern uns um unsere Verrechnungspreise. Wir schauen, dass unsere Umsatzsteuervoranmeldungen fristgerecht und richtig sind. Wir geben die Körperschaftsteuererklärung, Gewerbesteuererklärung für unsere Einzelgesellschaften ab. Wir kümmern uns aber natürlich auch um so ja, sag ich mal, Sondergeschichten, wie jetzt zum Beispiel latente Steuerberechnung nach, nach IFRS 12 für einen IFRS-Abschluss, womit man jetzt in der kleinen Kanzlei nicht so die großen Berührungspunkte hat und geben natürlich zu allen möglichen Bilanzierungsfragen Hilfestellung im Konzern. Also gerade was so HGB-Rechnungslegung betrifft, dadurch, dass wir halt nach IFRS denken, weil halt IFRS halt erstmal vorrangig ist für uns. Und alles, was natürlich dann, sage ich mal, von IFRS nach HGB, nach Steuerrecht geht, da werde ich natürlich auch ganz, ganz oft auch zu Rate gezogen. Und ich habe nebenbei noch eine ganz kleine Kanzlei mit ganz wenigen Mandanten, das heißt ganz wenige, es werden irgendwie dann auch immer ein bisschen mehr, wo ich dann halt auch in auf selbstständiger Basis auch ein bisschen am Boden bleib. Also man muss dann schon auch immer aufpassen, im Konzern sind immer die Zahlen sehr, sehr hoch und ja. Es wird manchmal dann auch so ein bisschen theoretischer, weil es halt eben auch um viel, um sehr hohe Transaktionsvolumen geht. Da tut mir persönlich das schon ganz gut, wenn ich auch einmal in der Woche mich um diese ganz normalen Fälle kümmern kann. Und das ist überhaupt nicht despektierlich gemeint, sondern das ist ganz, ganz wichtig, dass man auch die ganzen Fähigkeiten nicht verlernt, die man sich im Endeffekt da auch mühsam beigebracht hat, dass man halt auch nicht verlernt, wie man eine E-Bilanz übermittelt, dass man nicht verlernt, wie man außergewöhnliche Belastungen ermittelt, dass man eben dann auch wirklich, sollte man dann sich beruflich auch in ein paar Jahren umorientieren wollen, dass man dann halt auch wirklich noch in der Lage ist, ein Leistungsportfolio anzubieten, Mitarbeiter zu führen, auch eben Wissen zu haben, auch so ganz spezifisches DATEV-Wissen zum Beispiel. Das ist, man muss auch als Chef in seiner Kanzlei muss man natürlich dann auch auskunftsfähig sein. Man muss die Probleme lösen. Und da hilft mir das ganz, ganz viel auch, ein paar eigene Mandate noch zu betreuen. Also das ist wirklich was ich auch extrem schätze.
Kann ich gut nachvollziehen. Gerade so diesen, wo du sagst, so den Bezug zur Realität oder zu der echten Welt da draußen, wie das da funktioniert, zu beziehen. Ich habe eine Weile bei KPMG gearbeitet und ich war der einzige gelernte Steuerfachangestellte und dann gab es also einige zugegebenermaßen auch Berufseinsteiger, aber halt mit Uni-Abschluss, Master of Taxation und was auch immer. Ich fand es ganz, ganz faszinierend, wie überfordert die waren, ihre eigene Einkommensteuererklärung zu erstellen. Und sobald es um Einnahmenüberschussrechnung ging, waren sie vollkommen überfordert, weil das halt einfach kein Thema ist, was du standardmäßig bei KPMG, aber auch nicht in so einem Masterstudio Steuerrecht lernst. Und dann sitzt du vor deiner eigenen Einkommensteuererklärung, bist nebenbei selbstständig und weißt nicht, wie du den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllen musst. Fand ich super faszinierend, weil ich genau den anderen Weg gemacht habe und mich gefragt habe, wie hast du denn in dieser Branche überlebt und wie kannst du so einen guten Steuerabschluss haben, ohne die Basics zu kennen? Aber das löst du ja quasi damit, indem du parallel mit deiner Selbstständigkeit noch ich würde mal sagen, den Kontakt hältst. Ist das denn, also wie war das eine bewusste Entscheidung, dass du gesagt hast, du wirst als Syndikus Steuerberater, gehst ins ein Unternehmen oder stand das auch mal zur Debatte, dass du in eine Kanzlei gehst oder eine eigene gründest?
Ja, das ist ein ganz interessanter Punkt. Das ist auch was, da habe ich mir ganz, ganz viel Gedanken drüber gemacht. Für mich war es so, ich wollte so ein bisschen große, weite Welt haben, aber nicht in eine Großkanzlei gehen. Also ich wollte nicht irgendwo in den Big Four oder Next Ten landen, aber ich wollte halt irgendwo die gleichen Sachverhalte. Ich wollte das machen, was die machen, aber nicht so wie und wo die es machen. Also das, auch wenn es jetzt ein bisschen komisch anhört, ich habe mir halt gedacht, ja, wo finde ich denn diese Tätigkeit, ne, ohne jetzt unbedingt zu diesem Arbeitgeber hin oder zu diesem Arbeitgebertyp hingehen zu müssen. Und da bleibt halt dann schon schnell auch die Unternehmenssteuerabteil übrig. Ja, weil ich da eigentlich genau wieder das gehabt hätte, was ich im Eishockey eigentlich hinter mir gelassen habe. Also auch das ist, ich weiß nicht, wie es inzwischen ist, aber zu meiner Zeit war das halt auch nicht so hundertprozentig familienfreundlich und oder ich hieß es auf alle Fälle, vielleicht sind es auch nur Gerüchte, ich weiß nicht, vielleicht ist auch alles inzwischen ganz anders, aber ja, für mich kam das halt vor allem auch deswegen nicht in Frage, weil da wäre ich persönlich jetzt keinen Schritt weiter gewesen. Und das andere ist, ich bin schon auch ein Punkt, das vielleicht auch aus dem Sport kommt, ich übernehme da auch gerne Verantwortung. Also ich bin nicht so, manchmal kann man sich halt auch hinter Mandanten verstecken. Und da bin ich jetzt auch nicht der Typ dafür, weil wenn ich dann eine Entscheidung treffe und am Eishockey, wenn ich den Pass spiele und es ist ein Fehlpass, dann muss ich auch dazu stehen können, dass ein Fehlpass war. Und genauso wie hier im Unternehmen, da ist halt auch ganz, ganz viel von deiner Funktion, ja, Verantwortung übernehmen, den richtigen Weg auch in Unsicherheiten irgendwo mit ebnen, zu gucken, okay, ich habe jetzt eine Entscheidung, vielleicht gibt es nicht die perfekte Entscheidung, aber wie kommen wir hier weiter und wie können wir hier weitermachen? Und das ist halt auch was, was ich eher im Unternehmen als jetzt in der Beratung gesehen habe, weil das ist, ja, finde ich es ganz, ganz oft schwieriger und auch wesentlich progressiver, wesentlich vorwärtsorientierter, als jetzt aus der Beratung zu kommen, weil da blickt man schon sehr oft auch auf fertige Sachverhalte. Natürlich nicht so extrem wie die Betriebsprüfung, weil die darf auf die ganz, ganz fertigen Sachen
drauf schauen. Ja.
aber das war halt auch was, wo ich dann halt wirklich nochmal näher dran, nochmal nach vorne blickender, nochmal ein bisschen proaktiver und das habe ich dann halt eben im Unternehmen mehr gesehen.
Ich muss ehrlicherweise sagen, dieses mit der Verantwortung kann ich sehr gut nachvollziehen, weil das hat mich ehrlicherweise gerade bei größeren Kanzleien auch immer ein bisschen gestört. Du arbeitest natürlich für den Mandant und natürlich hast du auch irgendwie mit der Finanzverwaltung und den Gesetzen zu tun und die musst du natürlich auch irgendwie einhalten, das musst du ja auch egal, wo du arbeitest, da werden vielleicht einige aufschreien, auch der Hörer, aber man hat natürlich auch immer noch so die eigene Agenda, also so als eigener, als Berater, als Kanzlei hat man schon auch immer erstens Haftungsrisiken. Selbst wenn was legal ist und in Ordnung wäre, würde ich aber unter Umständen als Berater bestimmte Dinge jetzt nicht ganz nach oben auf die Agenda und Priorliste setzen, weil da ist für mich einfach zu gefährlich wäre als Berater. Dann gucke ich auf meine eigenen Deckungsbeiträge natürlich und schaue dann da auch, ist etwas wirtschaftlich. Und dann komme ich persönlich als Berater vielleicht auch zu dem Schluss, okay, für mich persönlich wären bestimmte Dinge, Projekte, Beratungen jetzt gar nicht so wirtschaftlich, obwohl sie auf Unternehmens- und Mandantenseite eventuell vielleicht doch eigentlich positiv wären, dass man da schon immer auch abwägen muss und das muss irgendwie alles in Balance sein. Und wenn du jetzt sagst, okay, du gehst halt jetzt in ein Unternehmen und vertrittst halt dieses Unternehmen, dann bist du am Ende ja auch derjenige, der nicht nur Empfehlungen ausspricht, sondern auch die Entscheidung trägt, die mit den Konsequenzen leben muss, egal ob sie nun positiv oder negativ sind. Und das verstehe ich schon, dass man da nicht mehr dieses lose Beraterverhältnis haben möchte, sondern einfach sagen muss, nee, ich möchte Verantwortung übernehmen. Und das glaube ich auch. Das hat man entweder, indem du selbst ein Unternehmen gründest oder halt einfach in ein Unternehmen gehst und da diese Rolle, die steuerliche Rolle einnimmst. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und einmal noch eine Ergänzung zu... Ja?
Ja. Nur zu.
Einmal noch eine Ergänzung zu Big Four, weil ich höre die Diskussion immer. Darüber können wir super gerne auch mal eine Folge machen. Schreibt uns gerne, wenn daran Interesse besteht. Aber da ich ja bei Big Four gearbeitet habe, sowohl als externer als auch interner, die Big Four-Gesellschaften oder diese großen Unternehmen sind bei weitem nicht so homogen, wie man es denken sollte. Das ist so abhängig davon, in welchen Segmenten man ist, wer die Partner sind, wer die Mandanten sind. Und natürlich ist, wenn KPMG oder Deloitte oder wer auch immer irgendein Finance-Unternehmen irgendwelche Investmentfonds betreut, die im M&A-Bereich Investmentbanking tätig sind, dann ist natürlich die Arbeitsweise sehr so wie das. Wenn die jetzt in anderen Branchen tätig sind, dann ist der ganze, die Atmosphäre, die Art und Weise, wie in den Big-Four-Gesellschaften gearbeitet wird, auch sehr unterschiedlich. Und dann gibt's halt diverseste unterschiedliche Teams. Das ist natürlich auch abhängig von Partnern und den jeweiligen Managern. Dann gibt's die Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechtsanwälte, Beratung und so weiter. Und ich saß da schon neben Kollegen, die rechts und links direkt in einer Tischgruppe saßen. Und wir hatten alle vollkommen unterschiedliche Arten und Weisen und Erwartungshaltung, wie wir gearbeitet haben. Und deswegen, ja, ich weiß, dass das so dem anhaftet. Ich glaube, da haben die Big Four-Gesellschaften viel getan, aber man kann es per se nicht pauschalisieren. Und ich glaube auch, grundsätzlich ist, glaube ich, ist in der Beratung häufig die Arbeitsbelastung im Durchschnitt definitiv höher als jetzt in einem anderen einfach großen Unternehmen. Aber das ist einfach so mein Eindruck, weil, und die Diskussion höre ich ständig, deswegen wollte ich es einmal aufgliedern. Deswegen ist für alle Leute, die sich im Big Four bewerben wollen, sprecht unbedingt, achtet ganz unbedingt auf die Leute, mit denen ihr in Zukunft zusammenarbeitet. Also der direkte Vorgesetzte, wie ist die Arbeit, wie sind die Arbeitsabläufe, und diese Sachen sind deutlich wichtiger als das, was auf der Webseite steht. Weil das ist immer nur so eine pauschale Employee-Branding-Kampagne, sondern man sollte wirklich genau darauf schauen, wer sind die Leute, mit denen man im Alltag jeden Tag zu tun hat. Weil das variiert extrem.
Das ja, wollte ich nochmal loswerden. Total wertvolle Perspektive, muss ich jetzt auch dazu sagen. Also ist jetzt halt auch was, ja, vielleicht habe ich mich da ein bisschen von dem Klischee oder von diesem Bild, was man hat oder was man halt so rundrum auch in den Lehrgängen hört, vielleicht ist da halt eben auch so eine gewisse Verzerrung drin, und stimme ich dir total zu. Also es ist schon auch was, was Arbeit ist schon auch was sehr Individuelles. Das sind sehr, sehr große Unternehmen mit vielen hunderttausend Angestellten, teilweise also wirklich ja noch viel, viel größer als das, wo ich jetzt arbeite. Wir sind 4.000, also das ist schon viel.
Gut, kommen wir zurück zu deiner Karriere. Du bist nicht in der Big Four gelandet. Vielleicht so ein kleiner Ausblick. Wohin soll es denn für dich gehen? Siehst du deine Zukunft generell im Unternehmen, vielleicht auch bei der EU einfach? Oder sagst du, ach nee, jetzt gehe ich doch zur Big Four Gesellschaft? Nein, in welche Richtung möchtest du dich in den nächsten Jahren hin entwickeln?
Ja, also ich muss schon sagen, ich fühle mich total wohl, wo ich bin, also auch sehr wertgeschätzt, und mache auch die Arbeit sehr, sehr gerne, die wir haben. Und wir haben auch ein Projekt Bildung weltweit im Endeffekt an alle zu ermöglichen, die da auch Arbeit hineinstecken wollen, Arbeit in sich selbst, ein Investment in sich selbst hineinmachen wollen. Das ist auch was für mich auch sehr sinnstiftend ist von der Mission, die wir als Unternehmen haben. Und deswegen bin ich da jetzt ganz ehrlich, ich bin eigentlich sehr, 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 sehr glücklich, und wir haben auch noch viel Entwicklungsmöglichkeiten, sowohl in meinem Bereich auch als auch als Firma. Und das ist aber was tatsächlich, man liest ja auch oft, ja, man soll sich einen Karriereplan machen und bleibt nicht länger als so und so viele Jahre da, und man sollte regelmäßig wechseln und netzwerken sie, und wenn sie da nicht befördert sind, dann müssen sie was unternehmen, machen sie auf sie aufmerksam. Da bin ich tatsächlich nicht so der Typ dafür. Das ist auch was, kommt vielleicht auch aus dem Sport, aber wenn dich jemand haben will, wenn du gut bist, dann wird das Angebot kommen. Wenn du natürlich, du solltest auch nie was wegwerfen für was schlechter ist. Also man sollte dann auch nicht irgendwie wechseln um des Wechseln Willens. Und deswegen muss ich sagen, bin ich so vom Typ her auch total entspannt, was das Ganze anbelangt. Weil wenn sich was ergibt, wenn ich irgendwann mal, keine Ahnung, in der Stadt jemanden, der treffe und der sagt, hey Stefan, ich bin hier Wirtschaftsprüfer, mein bester Freund, der ist Rechtsanwalt, du bist doch Steuerberater. Ja, jetzt komm, lass uns zu dritt hier eine Kanzlei aufmachen, und das vom Vibe her total passt, dann bin ich vielleicht in 2-3 Jahren Partner von der Steuerberatungsgesellschaft. Das Einzige, was ich sagen muss, was ich glaube, was in Zukunft schwierig wird, auch wenn sich jetzt im Moment natürlich mit meiner Einzelkanzlei noch anders vorlebe, aber diese klassische Ein-Personen-Einzelkanzlei, die wird es, glaube ich, dauerhaft schwerer haben, als man es aus der Vergangenheit kennt, weil einfach auch von den Mandanten ein breiteres Dienstleistungsangebot nachgefragt wird und immer spezialisierteres Wissen tatsächlich auch angefordert wird. Das heißt, ich persönlich glaube, also alleine selbstständig machen, quasi als Lebensunterhalt, würde ich mich jetzt eher nicht sehen, sondern wenn dann im Unternehmen oder auch in einer größeren Kanzlei, will jetzt auch Big Four nicht kategorisch ausschließen, also wo es mich halt dann hintreibt, oder aber halt auf selbstständiger Basis, aber mit mindestens 1-2 Partnern. Also weil ich einfach glaube, dass das das ist, was auch der Markt braucht, dass man ganz, ganz spezialisiertes Wissen auch in kleineren Kanzleigrößen eben zusammen hat. Und das schafft man dann oft alleine nicht.
Ja, die Tendenz und die Entwicklung sehe ich zumindest auch. Mit Blick auf die Zeit, uns rennt die Zeit wieder. Ich bedanke mich sehr für deine Zeit, waren super spannende Einblicke. Gibt es noch irgendwas, was du abschließend Leuten, ehemaligen oder aktuellen Sportprofis sagen möchtest, warum die Steuerberatung so spannend ist? Ich finde es immer ganz spannend. Manchmal, so alle zwei Jahre, gibt es so eine große Headline, dass auch irgendein Fußballspieler, bekannter Leichtathlet und so weiter in die Steuerberatung wechselt. Ich kann mich noch drin erinnern, irgendein Hannover-Profi vor zwei Jahren auch zum Steuerberaterprüfung angemeldet und die Karriere beendet hat. Scheint ja ein Weg zu sein, den nicht nur du gefunden hast. möchtest du denen nochmal irgendwas mitgeben?
Nee, also ich kann jeden einladen, diesen Schritt zu machen und kann auch gerne anbieten, da für einen Dialog zur Verfügung zu stehen. Also man kann da auch gerne mit mir drüber sprechen. Und ich glaube tatsächlich, um Steuerberater zu werden oder Steuerfachwirt oder einfach in die Branche einzusteigen, werden ganz, ganz viele Tugenden, auch wenn das jetzt sich so ein bisschen heroisch anhört, eben auch gefragt, die man aus dem Sport kennt. Also man muss mit großer Ausdauer, man muss mit großer Begeisterung an die Sache rangehen und dann kann man sich da wirklich ganz, ganz toll einfuchsen. Und was ich auch den Leuten mitgeben kann, es ist eine Arbeit für Menschen und mit Menschen. Man arbeitet nicht für irgendwelche Zahlen oder Gesetze, sondern man arbeitet immer für den Mandanten, für das Unternehmen, für seinen Kollegen. Und man hat wirklich einen ganz, ganz großen Einfluss, einen riesigen Hebel auf die wirtschaftliche Entwicklung von seinem Mandanten oder von seinem Unternehmen. Und das darf man auch nicht unterschätzen. Also man ist da nicht so ein kleines Zahnrad, sondern man hat wirklich die Möglichkeit, was zu gestalten. Und das wiederum ist, glaube ich, ganz, ganz vielen Profisportlern auch wichtig, dass man da sein eigenes Glück in der Hand hat und eben selber einen Einfluss drauf hat, ob das Ding reingeht oder nicht. Und das, glaube ich, ist was man in ganz, ganz wenigen Branchen so ausgeprägt auch findet. Deswegen jederzeit gerne. Also wir können Verstärkung immer gebrauchen.
Fantastisch. Dich erreicht man unter anderem auf LinkedIn, wie ich gesehen habe. Das heißt, wenn es jemand hört, da vielleicht einfach es versuchen. Und dann bedanke ich mich bei dir, Stefan. Ich bedanke mich bei euch, lieben Zuhörern und Zuhörerinnen. Und würde mich freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge mit dabei seid. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao, danke schön.